Hallo, hier ist Cornelius Butz von Next Culture News und ich freue mich sehr, heute mit dem Bernd Hückstedt zusammen zu sitzen und die Gelegenheit zu haben, ihn zu interviewen. Bernd Hückstedt ist der Entwickler vom Gradido, einer alternativen Währung. Und grüß dich, Bernd.
Grüß dich, Cornelius.
Bernd, mich würde interessieren, wie hat eigentlich alles angefangen? Wie bist du auf die Idee gekommen?
Soll ich bei der Kindheit anfangen, oder?
Gab es irgendwelche ausschlaggebende Erlebnisse oder was war die Initialzündung? Ich meine, man könnte ja auch noch andere Dinge machen, als eine neue Währung zu erfinden.
Ja, okay. Also doch bei der Kindheit anfangen. Also ich habe schon als junger Mensch Fragen gestellt den Erwachsenen, die so in die Richtung gehen, warum gibt's diesen Reichtum, warum gibt's Armut, warum brauchen Leute, die genügend haben zum Leben, noch mehr, während andere Menschen verhungern müssen. Also diese Fragen, die bei den Erwachsenen nicht so besonders gut angekommen sind und so beantwortet werden, naja, werd mal erwachsen, dann weißt du, dann wirst du es schon merken. Ne? Und ich wurde dann erwachsen und hatte immer noch keine Antwort auf die Fragen. Und ja gut, dann fing ich an, mir darüber Gedanken zu machen. Wobei die Frage nach dem Warum relativ, wie soll ich sagen, mich nicht befriedigt hat. Denn warum gibt einem ja nur Gründe, warum etwas so ist, also bekräftigt den Zustand. Und mein Wunsch war, nach Lösungen zu finden. Also die Frage aus der Frage warum wurde dann die Frage nach dem Wie. Wie könnte es anders sein? Ja, dann gab es sicherlich verschiedene Initialzündungen. Ich begann mich mit verschiedenen Themen, Spiritualität, Politik und so weiter zu beschäftigen. Und zunächst wurden die Fragen größer, dann gab es auch Antworten und auch immer mehr ein Impuls, mich mit dem Thema zu beschäftigen, bis ich soweit, sagen wir mal, reif war, wenn man so will, am grünen Tisch eine Lösung zu finden. Wir haben einfach gesagt, gut, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, eine neue Welt zu entwickeln oder ein neues Wirtschaftssystem zu entwickeln, wie wird es denn aussehen? Das war zunächst mal, dachte ich, nur so mehr so ein sportliches Interesse. Ich meine, ich bin von der Entwicklung her mathematisch und musikalisch sehr stark begabt. Also da war es eher so der Mathematiker, der immer rauskam, der also versucht zu rechnen, ja, wie kann denn ein zum Beispiel das Geld funktionieren, dass es für alle funktionieren kann? Und mit den herkömmlichen Gedanken oder Paradigmen ist es immer an die Wand gelaufen. Also ich habe halt alle möglichen Modelle gemacht, auch mit Klötzchen oder mit Bilder gemalt und so weiter und bin immer auf den Punkt gekommen. Also so mein Lieblingsmodell war, ein paar Seeleute stranden auf einer Insel, haben die Chance, neu anzufangen. Und wie wird sich das entwickeln? Und man kam immer relativ schnell zu dem Punkt, dass es ein paar gab, die halt cleverer waren als die anderen und die anderen dann quasi die Armen waren und die Reichen. Also dass das immer diese große Diskrepanz zwischen Arm und Reich gibt. Und zwar interessanterweise völlig egal, ob ich Zinsen eingebaut habe in das Modell oder keine Zinsen. Das hat keine wesentliche Rolle gespielt. Es war was anderes. Und das wusste ich nicht, beziehungsweise zunächst wusste ich nicht bis zu dem Punkt, als mal jemand zu mir sagte, guck doch mal, wie es die Natur macht. Und dann bin ich sehr intensiv in die Natur gegangen, habe viele Waldspaziergänge gemacht, habe mir Natur angeguckt, immer unter dem Aspekt, was macht jetzt die Natur richtig, was wir Menschen offensichtlich falsch machen. Denn wenn wir es richtig machen würden, dann würde es ja allen Menschen gut gehen auf der Welt oder zumindest der Mehrheit gut gehen. Und es ist, ist ja gar das Gegenteil der Fall. Ja, und da entdeckte ich eine ganze Menge Naturgesetze, die ganz anders funktionieren, als wir Menschen in der Wirtschaft meinen, dass es sei. Aber Naturgesetze haben eben nur mal die Eigenschaft, überall zu funktionieren oder gar nicht. Ein ganz wesentlicher Bereich oder ein ganz wesentliches Naturgesetz ist der Kreislauf von Werden und Vergehen. Findet man überall, das findest du im Atom bis hin zur Galaxie. Überall gibt es Lebenszyklen, alles wird und vergeht. Und wenn man in die Wirtschaft guckt, dann will man immer nur werden, also wachsen, 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 wachsen. Die andere Seite, die Vergänglichkeit, wird ausgeblendet. Und wenn das nun ein Naturgesetz ist, dann heißt es, Naturgesetz kann ich nicht überlisten. Es muss also die Vergänglichkeit irgendwo anders sein. Und wenn man in die Welt guckt, findet man überall Vergänglichkeit, Unfreiwillige. Die heißen manchmal Wirtschaftskrisen, die heißen manchmal Weltkrieg, die heißen manchmal Naturkatastrophen. Also es gibt verschiedene, Ausprägungen dieser Vergänglichkeit, die sich in einem Bereich befindet, der unfreiwillig ist, der schmerzhaft ist, der grausam ist. Und das war also die erste Schlüssel, Naturgesetz, ja, wo ich merkte, ja, Moment, ist ja logisch, es muss so sein. Also eine Wirtschaft, die Vergänglichkeit versucht auszublenden, muss irgendwo an einer Stelle, wo man es am wenigsten gerne hat, so wie die Kette, die reißt am schwächsten Glied, da kommt die Vergänglichkeit wieder rein, weil es ist ja ein Naturgesetz. Und dadurch wurde dann eben die Vergänglichkeit, oder habe ich gemerkt, das muss man einbauen in die Wirtschaft. Man muss einfach gucken, dass man diesen Kreislauf von Werden und Vergehen einbauen kann. Ja, und da war ich dann an dem Punkt, und von da an ging es dann immer leichter, weil diese Schlüsselerkenntnis dann eben auch die Modelle dann eben befruchtet hat, die letztendlich dann bis sogar Dido dann sich entwickelt haben.
Und könntest du noch ein paar Worte sagen, wie dieses Gradido-System dann jetzt konkret funktionieren soll? Was sind die Schlüsselelemente, die ganz wichtigen Teile?
Ja, wie gesagt, beginnen wir mal von dem Schlüsselelement der Vergänglichkeit oder des Kreislaufs von Werden und Vergehen. Gradido beinhaltet also eine neue Währung. Dazu muss man sagen, die jetzige Währung, also Euro, Dollar, Yen und so weiter, wird ja durch Schulden geschaffen. Das heißt, also über 95% alles Geldes weltweit wird so geschaffen. Vielleicht mal als kurzes Beispiel, nehmen wir mal an, wir beide haben ein Girokonto, die Bank gibt uns einen Überziehungskredit. Wir beide haben 0 Euro auf dem Konto, also nichts da, kein Geld da. Jetzt machen wir ein Geschäft miteinander und ich überweise dir 100 Euro. Da ich einen Dispo-Kredit habe, darf ich das. Und danach haben wir einen Kontostand von...
Ich habe 100 und du hast 100 minus.
Genau. Das heißt also, es ist Geld geschaffen worden. Die 100 Euro, die du hast, kannst du ja wieder ausgeben. Und in der Summe ist es zwar gleich, das nennt man Geldschöpfung durch Schulden. Es ist also, vorher war Null da, die Summe bleibt Null. Es ist ein sogenanntes Nullsummenspiel, so nennt man das in der Spieletheorie. Und es bedeutet, das einen Guthaben ist zwangsläufigerweise die Schulden vom anderen. Und da das zu 95% allen Geldes weltweit so geschaffen ist, darf man sich nicht wundern, dass es weltweit so hohe Schulden gibt. Im Allgemeinen sind die Staaten verschuldet. Gut, das ist also das so, wie es jetzt ist. Jetzt, du fragtest, wie ist es bei Gradido? Also erstmal darf es keine Schuldgeldschöpfung geben, sondern wir schauen hier wieder in der Natur, gucken zum Beispiel, wie so Äpfel wachsen am Apfelbaum. Dann kann man sagen, der Apfelbaum, da wachsen Äpfel. Wo kriegt der Apfelbaum die Äpfel her? Der geht nicht zur Bank, nimmt keinen Kredit auf, um Äpfel zu kriegen. Nein, er schafft die Äpfel zum Teil aus eigener Kraft und zum Teil durch die Hilfe aller um ihn umgebenden, nennen wir es mal Naturwesen, also Mitspieler, bis hin zur Sonne. Nicht? Also er braucht Sonnenstrahlen, er braucht Würmer, er braucht Mikroorganismen und so weiter. Das heißt also, das ganze Umfeld hilft dem Apfelbaum, diese Äpfel zu schaffen. Und die Äpfel sind immer positiv. Also ein Apfelbaum hat entweder mehrere Äpfel dranhängen, weiß ich, 10, 20, 30 oder 100. Es kann aber nicht irgendwo einen Negativ-Apfelbaum geben, der zum Beispiel minus 100 Äpfel hat. Das wäre aber in unserem Wirtschaftssystem bei der Schuldgeldschöpfung der Fall. Also nur positive Kontostände. Es gibt also nur das, was man also hat, positiv. Und der Apfelbaum schöpft diese Äpfel aus sich heraus mit der Hilfe der ihn umgebenden Natur. Und diese Äpfel sind vergänglich. Das heißt also ganz gleich, ob die Äpfel gebraucht werden im Sinne anderer Tiere, Menschen essen die oder sie werden nicht gebraucht. Sie schrumpeln, sie gehen wieder in den Kreislauf über. Sie sind vergänglich. Das heißt, es ist also auch relativ belanglos, ob diese Äpfel benutzt werden oder nicht. Sie nützen allen Teilnehmern. Es ist auch schon eine Art Schenkwirtschaft. Der Apfelbaum bietet den anderen die Äpfel an und die anderen Naturwesen, die die essen, okay, die tragen dann mehr oder weniger zur Fortpflanzung bei. Das ist aber jetzt kein Vertrag, den die miteinander machen, sondern die machen das ihrem Wesen entsprechend. Das ist der nächste Punkt, dass jedes Naturwesen seinem Wesen entsprechend lebt. Also eine Biene aus ihrem Wesen entsprechend fliegt eben von Blüte zu Blüte und sammelt Nektar und hat behaarte Beine und dann bleibt Pollen und so weiter hängen, dient zur Befruchtung. Das macht die Biene nicht, weil sie einen Vertrag mit den Blüten hat, sondern sie macht es einfach ihrem Wesen entsprechend. So ist eben die Natur eingerichtet. Also wichtig ist auch, das ist die zweite Komponente, das also in die Wirtschaft übertragen. Jeder Mensch, Wirtschaft ist ja nichts Natürliches in dem Sinne, Wirtschaft ist etwas Kulturelles zwischen Menschen. Und wenn man jetzt also die Ideen aus der Natur überträgt, nennt sich übrigens Bionik, wenn man von der Natur was abguckt, die Wissenschaft heißt Bionik, dann guckt man, was kann man, welche Prinzipien aus der Natur überträgt man. Also in einer Wirtschaft, in einer funktionierenden neuen Wirtschaft, muss jeder Mensch die Möglichkeit haben, seinem Wesen entsprechend zum Gemeinwohl beizutragen. Das ist das, was wir nennen bedingungslose Teilhabe. Also jeder Mensch hat bei Gradido das Recht, das, was er oder sie am liebsten mag, was er oder sie am besten kann, in die Gemeinschaft einzubringen. Das ist ein bedingungsloses Recht. Damit kann er oder sie ein sogenanntes aktives Grundeinkommen verdienen. Also es unterscheidet sich ein bisschen von dem bedingungslosen Grundeinkommen, einfach weil es auch ein Recht des Menschen ist, nicht nur Geld zu bekommen, wie beim bedingungslosen Grundeinkommen, sondern es ist auch ein Recht des Menschen, sich mit seinem Wesen einzubringen. Das ist also deshalb bedingungslose Teilhabe. Das ist also ein zweites Bein. Kreislauf von Werden und Vergehen bedeutet, dass daraus dann das Geld geschöpft wird. Geldschöpfung ist ein Fachausdruck aus der Finanzwelt. Es einfach sagt, wie entsteht Geld und wird es in Umlauf gebracht. Das heißt also in der Finanzwelt, sowohl in der alten als auch in der neuen Gradido-Welt, einfach Geldschöpfung. Und die Regeln der Geldschöpfung sind nicht mehr Geldschöpfung durch Schulden, sondern Geldschöpfung durch das Leben selbst. Indem man also lebt, also du lebst, ich lebe, wir haben das Recht beizutragen zum Gemeinwohl, zur Gemeinschaft beizutragen, und durch diesen Beitrag zum Gemeinwohl werden jetzt einfach Geld, wir nennen die Währung Gradido, geschöpft. Und zwar der Einfachheit halber eben 20 Gradido pro Stunde. Pro Kopf wird daraus ein Grundeinkommen entwickelt, dass man sagt, jeder hat das Recht, 50 Stunden im Monat fürs Gemeinwohl zu arbeiten, ohne Bedingungen, also bedingungslos, schöpft damit 1000 Gradido für sich als Grundeinkommen. Das gilt für Kinder genauso wie für Erwachsene oder alte Menschen. Jeder hat eine Möglichkeit, was beizutragen, also mit Ausnahme von kranken Menschen natürlich. Also wer das nicht kann, bekommt das Grundeinkommen dann bedingungslos. Aber jeder, der etwas beitragen kann, hat im Allgemeinen auch das Bedürfnis, was beizutragen, und kriegt damit das Recht. Damit haben wir also 1000 Gradido aktives Grundeinkommen. Es gibt ein zweite Geldschöpfung, die ist fürs Staatseinkommen. Ist ganz wichtig, also der Staatshaushalt, also alle die Infrastruktur, die der Staat eben herzustellen hat, Schulen und so weiter, der hat seinen Staatshaushalt dafür in der gleichen Höhe, also pro Bürger 1000 Gradido pro Monat. Gradido kann man sich vorstellen in der Wertigkeit wie in Euro zurzeit. Und dann gibt noch eine dritte Geldschöpfung, die ist dafür da, dass wir die Schäden, die wir an der Natur angerichtet haben, auch wieder so gut wir Menschen dazu beitragen können. Also wir können die Schäden nicht gut machen. Wir können nur wirtschaftliche Anreize setzen, dass wir alles dafür tun, was Menschen möglich ist, und dann darauf vertrauen, dass den Rest die Natur eben richten kann. Also es sind also dreifache Geldschöpfung, Grundeinkommen, Staatseinkommen und der sogenannte Ausgleichs- und Umweltfonds in gleicher Höhe, wird monatlich geschöpft und ist in dem Sinne vergänglich, dass die Hälfte der Guthaben im Laufe eines Jahres auch wieder vergeht. Also meinetwegen 1000 Gradido im Januar. Daraus werden im Januar des Folgejahres sind dann noch 500 Gradido übrig. Also das ist dann wieder dieser Kreislauf dann.
Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es so, der Staat oder die Gemeinschaft oder irgendjemand schöpft pro lebende Person vom ersten Atemzug bis zum letzten Atemzug mal grundsätzlich 3000 Gradido.
Ja.
Von denen 3000 Gradido kriegt die Person 1000 Gradido, die Gemeinschaft sozusagen, die das geschöpft hat, kriegt auch 1000 Gradido. Und dann gibt es weitere 1000 Gradido, die von der Gemeinschaft speziell für die Heilung von Umweltschäden ausgelobt werden.
Ja.
Das heißt also, damit werden dann Motivationen geschaffen für die Leute, die zum Beispiel mehr haben wollen als 1000 Gradido. Die können sich zusätzlich engagieren und neue Erfindungen machen oder neue Entwicklungen oder Körpereinsatz bei allem, was irgendwie die Umwelt heilt.
Ja.
Das habe ich soweit richtig verstanden.
Ja.
So, und gleichzeitig habe ich verstanden, dass das Geld, was ich jetzt beispielsweise auf mein Konto bekomme, wenn ich das nicht berühren würde ein Jahr lang, dann wären das am nächsten Jahr nur noch die Hälfte wert.
Ja. Oder es wäre nur noch die Hälfte da.
Es wäre nur noch die Hälfte da, sozusagen.
Ja.
Okay. Und was hätte das dann für Auswirkungen? Also ich würde doch dann versuchen, so schnell wie möglich meine Rechnungen zu bezahlen, damit ich nicht so viel Geld verliere.
Ja, also in der Tat dreht sich da manches an Anreizen um, wenn man das also immer weiter durchdenkt. Oder wir testen ja auch schon, wir haben ja auch schon ein Netzwerk mit über, 3.500 Menschen, die das testen. Also es dreht sich manches um. Also in der Tat ist es von Vorteil, die Rechnung möglichst bald zu bezahlen, weil ja sonst das Geld, also zumindest wenn du das Geld hast, ist es gut, es zu bezahlen, weil dann ist ja die Vergänglichkeit auf dem Konto des anderen. Das ist richtig. Also wir brauchen da nicht mehr irgendwelche Tricks anzuwenden, wie das Konto oder sowas, um die Kunden zu motivieren, ihre Rechnung gleich zu bezahlen. Das ist eine Sache. Eine andere Sache ist aber, also es kommt oft dieses Argument, na ja, wenn das Geld weniger wird, dann habe ich ja Interesse, es möglichst bald auszugeben. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Mir fällt da gerade jetzt ein Bild dazu ein, um das bildlich darzustellen. Stell dir vor, du sitzt an einem Fluss. Auf der einen Seite kommt das Wasser, auf der anderen Seite fließt es weg. Jetzt würdest du möglicherweise dich einfach freuen. Siehst, das Wasser fließt an dir vorbei, also letztendlich kannst du es nutzen, diesen Fluss. Das ist also quasi der Zufluss, also im Geld jetzt von Grundeinkommen, Einkommen und so weiter. Und der Abfluss wäre die Vergänglichkeit. Es gibt übrigens dann keine Steuern mehr, braucht man dann nicht mehr. Ne? Jetzt könnte man natürlich sagen, und das machen ja manche Menschen, es nervt mich so, dass das Wasser da abfließt. Ne? Was machen die Menschen dann? Die bauen Staudämme. Aber viel sinnvoller wäre es, man merkt ja inzwischen auch, dass Staudammbauen nicht unbedingt die beste Idee ist, mit Wasser umzugehen, sondern meistens zerstört man da die ganze Landschaft. Also viel sinnvoller ist es, sich zu freuen, dass da der Fluss ist, sich an dem Fluss zu freuen. Und so ähnlich ist es auch, es enttritt mit der Zeit eine Entspannung ein. Du siehst ja, okay, es kommt entweder Grundeinkommen, zusätzlich kommt das, was du jetzt, sagen wir mal, arbeitsmäßig, also was du zusätzlich noch am Wirtschaftskreislauf teilnimmst, ob du nun deine Leistungen anbietest in Form von festen Arbeitsverträgen oder ob du als Freiberufler arbeitest, da werden auch die Übergänge auch fließend, weil es gibt ja keine Steuern mehr und deshalb braucht man da auch gar nicht mehr viel Unterschied zu machen. Nur das kommt. das, was du einnimmst, gehört dir. Und ja, es ist immer so viel da, dass du in aller Ruhe leben kannst. Und ja, warum solltest du es schnell ausgeben? Also das ist vielleicht kurz mal so, bis du merkst, dass es eigentlich keinen Sinn macht. Also ich meine, wenn du deinen Kühlschrank mehr als vollladen, kannst du nicht. Und also es tritt dabei eine Entspannung ein. Das, also wir konnten bisher auch bei unseren Versuchen nicht beobachten, vielleicht außer der ersten 4 Wochen, wo jemand neu dabei ist, dass einer nur meint, er müsste nun ganz schnell seine Gradidos ausgeben. Das entspannt sich, weil es passiert ja nichts Negatives. Es geht weg und es kommt gleichzeitig wieder. So wie einatmen, ausatmen. Wird auch keiner jetzt auf die Idee kommen, nun entweder nur einatmen zu wollen oder nur ausatmen wollen. Es ist eben beides da und man bringt es in Gleichgewicht.
Nun ist es ja so, dass ich, wenn ich einatme, nur so und so viel Liter pro Atemzug überhaupt aufnehmen kann. Mhm. Und natürlich kann man auch so argumentieren, dass man sagt, man kann ja nur essen und schlafen und ein Dach über dem Kopf haben. Mhm. Aber man kann es ja in so einer Form haben und in so einer Form haben. Mhm. Und wenn ich jetzt die 1000 Gradidos mal analog setze zu 1000 Euro, dann wäre das für eine fünfköpfige Familie vielleicht ein feines Einkommen. Aber wenn ich dann mal vielleicht später alleine bin, könnten 1000 Gradidos für mich vielleicht ein bisschen weniger sein, selbst wenn ich keine Steuern mehr bezahlen muss. Also würde ich doch eventuell versucht sein, mir für später was auf die Seite zu legen, dass ich vielleicht mit einem Lebensstandard von 2000 Gradido weiterleben könnte. Wie würde ich denn das anstellen?
Da gibt es gleich mehrere Möglichkeiten. Die klassische Möglichkeit ist eigentlich die, die es auch jetzt schon gibt, nur mit anderen Spielregeln. Das ist das Kreditwesen. Also erstmal ganz einfach ausgedrückt, du kannst, also Kreditwesen bedeutet ja immer, dass zwei Leute da sind oder zwei Parteien. Der eine will jetzt irgendwie, braucht jetzt Geld, zum Beispiel um etwas zu investieren, will ein Haus bauen oder sowas. Und der andere braucht das Geld jetzt im Moment nicht und will es dann später haben. Das ist so klassischer Fall des Kreditwesens. In beiden Fällen funktioniert es super bei Gradido. Also nehmen wir mal an, du möchtest jetzt fürs Alter ansparen und ich wollte jetzt ein Haus bauen für die Familie oder wie auch immer. Gut, dann du hast also im Moment mehr, als du brauchst zum Leben, weil du irgendwie ein gutes Einkommen hast und sagst ja, bevor das jetzt hier vergeht, möchte ich irgendwas Sinnvolles mitmachen und ach, da ist jemand anders, der will ein Haus bauen, dann machen wir eine Kreditvereinbarung. Nehmen wir mal an, du leist mir jetzt 100.000 Gradido und wir vereinbaren, wie du und wann du die zurückhaben möchtest. Das ist ein Kreditvertrag, den wir abschließen. Dann hast du den Vorteil, zum vereinbarten Zeitpunkt oder auf Raten oder wie auch immer wir es vereinbaren, bekommst du jeweils diese vollen 100.000, wenn es waren 100.000 Gradido zurück. Hast also für dich deinen Wert konserviert und ich konnte jetzt oder ich kann jetzt schon das Haus bauen und kann dann durch meine Arbeit wieder, habe dann vielleicht auch mehr, als ich brauche, weil ich einfach arbeitsfähig bin, diesen Überschuss nehme ich eben dazu, um zum Beispiel den Kredit zu tilgen. Da es sehr viele Leute geben wird, die gerne zum Beispiel fürs Alter ansparen, muss nicht unbedingt fürs Alter sein, da kommen wir nachher sicherlich noch drauf. Es gibt ja auch andere nette Anlässe, also nur Stichwort Sabbatjahr. Wir nennen das so Lebensplangestaltung oder sowas kann man damit machen. Also kann ja sein, dass du jetzt gar nicht ans Alter denkst, sondern sagst, ja, in 3 Jahren möchte ich mal 2 Jahre Weltreise machen oder Sabbatjahr machen. Also da wäre im Prinzip das gleiche Prinzip würde da gelten. Ne? Und das werden dann auch die neuen Finanzdienstleistungen werden. Das, also aus einer Bank wird vielleicht eine Lebensplangestaltung oder sowas werden. Oder die vornehme Aufgabe einer Bank oder von Finanzdienstleistern ist eben dann, solche Lebensplangestaltung zu machen. Es funktioniert immer so, der eine braucht was gerade und der andere hat mehr, als er braucht. Und daraus entsteht eben Kreditvereinbarung oder Kreditvertrag. Es wird aller Wahrscheinlichkeit nach keine Zinsen mehr geben können, weil es viele Leute gibt, die gerne einen Kredit vergeben. Das heißt also, wenn jetzt in unserem Fall, wie war das? Also ich sagte, ich baue das Haus. Du würdest jetzt sagen, ich möchte aber 10% Zinsen bekommen. Dann sage ich, lieber Cornelius, träum weiter. Da sind noch 10 andere, die wollen auch für ihr Alter vorsorgen und die geben es mir zinsfrei. Also allein nach dem Gesetz des Marktes von Angebot und Nachfrage haben Zinsen praktisch überhaupt keine Chancen in dem System. Also man muss sie nicht verbieten, weil sie ja eh sich von selbst auflösen.
Ich sehe in dem Zusammenhang eigentlich ja auch die Schwierigkeit, es wird ja vielleicht niemand geben, der jetzt mal einfach 100.000 Graditos hat, weil es vergeht ja so schnell. Also um auf 100.000 Graditos zu kommen, muss ich ja im Vorjahr schon 200.000 gehabt haben, damit ich am Jahresende 100.000 vergeben kann. Also werden ja solche Kredite dann wahrscheinlich eher ganz viele Kleinkredite sein. Mhm. Also man wird da wahrscheinlich Internetplattformen brauchen, ähnlich wie Kickstarter oder andere, wo ein richtiger Marktplatz herrscht, weil ein Haus kann ich nun mal nicht mit 5.000 Graditos bauen, sondern da werde ich halt vielleicht 50.000 oder 100.000 Graditos benötigen. Und dann müssten mir viele Leute von dem, was sie übrig haben, was abgeben und ich müsste die dann wieder bedienen. Das wird wahrscheinlich schon eine relativ komplexe buchhalterische Angelegenheit, immer dann auch die Vergänglichkeit zu berücksichtigen von alle Zahlungsströme. Gibt es denn da schon Lösungen? Ich stelle mir das unheimlich kompliziert vor.
Gut, also erstmal zunächst ist es nicht kompliziert. Denn wenn ich dir jetzt Geld leihe, also gehen wir mal davon aus, es wäre egal ob Klein- oder Großbetrag, die Vergänglichkeit, die passiert automatisch auf dem Konto. Das heißt, da muss sich kein Mensch drum kümmern. Das Einzige, was wir brauchen, ist eine Kreditvereinbarung. Also das heißt also, von daher ist es, das ist schon mal ganz einfach. Dass es mehrere, dass man vielleicht mehrere Kleinkredite managt, gut, das ist dann wieder die vornehme Aufgabe der Finanzdienstleister. Die können nämlich ihre Dienstleistung, werden die jetzt in Echtzeit machen. Also es wird nicht mehr so gehen, man bringt das Geld auf die Bank und die bunkert es, weil die Bank hat gar kein Interesse, das Geld zu bunkern, weil es ja dann auf deren Konto vergänglich ist. Dem Geld ist es ja egal, wo es vergeht, aber dem, der es auf dessen Konto hat, ist es vielleicht nicht egal. Das heißt also, ein Finanzdienstleister, ich nenne es jetzt mal so neutral, das kann eine das sein, was früher eine Bank war, es kann auch eine andere Form von Finanzdienstleistung sein, der ist also eine Art Makler geworden, der guckt eben, das kann eine Internetplattform sein, kann aber auch mit Beratung verbunden sein und also ähnlich funktionieren wie heutzutage Finanzdienstleistungen im besten Sinne, dass die in Echtzeit das Angebot an Krediten und den Bedarf an Krediten zusammenführen. Die bekommen dann dafür eine Gebühr oder ein Honorar oder sowas. Klar, das ist ja eine Arbeit, die die tun. Die können zum Beispiel auch dann noch, da könnte sowas wie eine Kreditausfallversicherung mit eingebaut sein. Es ist zwar sehr unwahrscheinlich, dass jemand seinen Kredit nicht zurückzahlen kann, also weil es ist bei Gradido ist es viel leichter, seine Kredite zurückzuzahlen als im alten System. Aber es kann ja doch mal passieren. Sowas könnte zum Beispiel ein Finanzdienstleister entsprechend abfedern, würde dafür einen bestimmten Abschlag eben bekommen. Das heißt, du bekommst vielleicht dann von deinen 100.000 Gradido danach, ich sage mal 95 oder sowas zurück. Und der Rest ist eben dann das, was eben die Finanzdienstleistung kostet. Aber im Prinzip für dich als Kunden eine völlig einfache und bequeme Sache, weil das, was vielleicht kompliziert sein könnte, ist ja wieder ein Unternehmensfeld für Leute, die sich darauf spezialisieren.
Und wie würde denn die Gesellschaft damit fertig werden, dass diese Abhängigkeitsverhältnisse, wie sie jetzt heute sind, ob gut oder schlecht, sie sind irgendwie zwischen Mann und Frau, zwischen Eltern und Kinder, zwischen Angestellter und Arbeiter, zwischen Staat und Bürger und so weiter und so fort. Das wird auch einen ungeheuren Einfluss auf unsere ganze Kultur, auf unser ganzes Denken haben. Ja. Was wird das? Hast du das mal durchdacht, was das für Auswirkungen auf unsere Gesellschaft haben wird?
Ja, also erstmal, es wird alles viel schöner. Und muss ich natürlich jetzt begründen, warum, was wird dabei schöner. Also zunächst mal, du hast jetzt verschiedene Abhängigkeitsverhältnisse angesprochen. Fangen wir mal an mit dem Abhängigkeitsverhältnis Arbeitgeber-Arbeitnehmer als Beispiel. Da jeder versorgt ist, also jeder hat ja das Recht auf bedingungslose Teilhabe, also er kann seine Grundversorgung auf jeden Fall, die ist garantiert. Also auch wenn jemand was macht, was wirtschaftlich scheinbar keinen Nutzen bietet, also wo er keine Kunden findet, kann er zur Gemeinschaft gehen und sagen, das ist jetzt meine Leistung, die ich gern in die Gemeinschaft gebe. Also habe ich das Recht, mit dieser Leistung dann eben mich einzubringen, sofern es in irgendeiner Form sinnvoll ist, nicht? Das ist klar. Gut, das heißt also, niemand ist mehr abhängig. Also niemand ist gezwungen, zu einem Arbeitgeber zu gehen. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber bezahlt ja seine Arbeitnehmer, logischerweise. Das heißt aber, Geld ist dann nur noch eins von mehreren Motivationsmitteln, kein Machtmittel mehr. Also niemand ist mehr gezwungen. Der Arbeitgeber, der hat also dann die Herausforderung, außer dem Geld noch andere Qualitäten zu liefern. Da wäre zum Beispiel ein angenehmer Arbeitsplatz, da wäre eine sinnvolle Arbeit, da wäre schönes Betriebsklima, da wäre gesunde Umgebung, da wäre Spaßfaktor dabei. Also alles das, was einen Arbeitsplatz schön macht, da hat der Arbeitgeber die Herausforderung, das zu tun, weil sonst sagt einer, dann gehe ich zum anderen Arbeitgeber oder ich gehe gar nicht arbeiten, weil ich habe meine bedingungslose Teilhabe. Das wäre also, die Motivation ist dann auf beiden Seiten da, es schön zu machen. Das wiederum führt ja, das weiß man inzwischen, die meisten Krankheiten sind psychosomatisch, das führt also mit ziemlicher Sicherheit dazu, dass die Leute gesünder werden. Es wird also weniger Krankenausfälle geben, abgesehen davon, dass natürlich die Lebensqualität für die Menschen viel mehr da ist. Da ist Freizeit und Arbeit wird immer mehr zusammenwachsen, weil Menschen tun ja gerne was. Und dieses Malochen, wie man so jetzt etwas als Schimpfwort sagt, das ist dann so wie gemeinsam feiern. Nicht? So, wenn Leute ein Fest organisieren, schaffen die ja auch. Nicht? Die müssen da alles Mögliche aufbauen, die müssen da ihre Sachen verkaufen und so weiter. Das heißt, das machen die freiwillig sogar ohne Bezahlung. Und so kann dann auch die Arbeit, also die reguläre Arbeit, die findet entweder angenehm statt oder sie findet nicht statt. Und das hebt die Lebensqualität für alle Beteiligten. Das kann natürlich sein, dass jetzt Leute, die jetzt ihre ganze Existenz auf Macht aufgebaut haben, dass die zunächst mal ein bisschen verunsichert werden, weil sie können plötzlich andere Menschen nicht mehr zwingen. Und das wiederum wäre ein schönes Betätigungsfeld für dieses Heer an Persönlichkeitstrainern, Coaches und so weiter, die es ja heute schon gibt. Inzwischen, heutzutage ist ja oft so, dass es mehr Coaches gibt, als Leute, die ein Coaching brauchen. Aber es kann durchaus sein, dass es in der Übergangsphase eine gewisse, wie soll ich sagen, ja, ein Umgewöhnen einfach da ist, wo eine gewisse Hilfestellung auch durchaus Sinn machen kann. Weil auf einmal wird alles leichter, es wird alles schöner, es gibt weniger Reibungsverluste. Allerdings auch weniger Machtausübung. Das heißt, es müssen auch bestimmte zwischenmenschliche Kommunikationen neu erlernt werden. Also wenn ich zum Beispiel möchte, dass du irgendwas für mich tust und ich kann keine Macht ausüben, also ich kann dich nicht dazu zwingen, dann macht es Sinn, dass ich mich gut mit dir stelle, jetzt mal einfach ausgedrückt. Also das heißt, dass du es gerne tust. Und uns beiden tut es letztendlich ja gut, wenn wir, also das heißt, Machtverhältnis nützt eigentlich niemand wirklich, auch nicht dem, der Macht ausübt. Letztendlich ist der ja auch nicht wirklich glücklich. Der hat es halt einfach, weil er Macht ausüben kann. Aber wesentlich reicher ist ja ein Zusammenleben, wo wir auf Augenhöhe uns begegnen und wo wir beide Freude haben an dem, was wir gemeinsam tun oder was ich für dich tue oder du für mich. Das ist einfach für beide bereichernd ist. Und dann kommen wir übrigens auch wieder ins Plus im Spiel, fällt mir gerade ein. Wenn etwas für uns beide bereichernd ist, dann ist es nicht mehr so, dass du etwas gibst und ich etwas nehme oder umgekehrt, sondern irgendwie treten wir in Kommunikation miteinander und werden beide reicher. Und das wiederum wird ja auch gezeigt, das ist dieses, auch, also im richtigen Leben auch ein Plussummenspiel. Mit richtigen Leben meine ich jetzt der Austausch, den wir treten. Da ist das genauso wie im Geld. Geld ist ja kein richtiges Leben, Geld ist ja nur ein Abbild der Wirtschaft. Und da ist auch Plussummenspiel. Also wir haben auf allen Gebieten Plussummenspiel und damit geht's uns besser.
Das wäre dann eigentlich auch wieder übertragbar auf die Beziehung zwischen Mann und Frau. Also wenn es da Abhängigkeiten gibt, die gibt dann halt so nicht mehr. Mhm. Und was für einen Einfluss hätte das auf die Familie? Würde da nicht jede Familie dann 5 Kinder kriegen beispielsweise und dann in Saus und Braus leben wollen? Und wo kommen dann die Ressourcen her?
Mhm. Gut, das würde ich gern mit einer Gegenfrage beantworten. Und zwar, in welchen Ländern gibt es die kinderreichsten Familien?
Ich würde sagen, im arabischen Bereich, vielleicht in Indien.
Sind das die besonders reichen Länder oder sind das eher ärmere Länder?
Naja, die haben die Kinder zur Altersvorsorge. Mhm.
Okay.
Die haben aber dadurch kein besseres laufendes Leben, dass sie Kinder haben. Mhm. Jetzt im Gradidos-System hätte ja mein Haushalt dann vielleicht 7.000 Gradidos. Mhm. Und damit würde ich vielleicht besser leben können, als wenn ich mit meiner Frau allein mit 2.000 Gradidos lebe.
Okay.
Eventuell.
Ja. Gut. Also worauf ich eigentlich hinaus wollte, bevor ich dann das beantworte, also erfahrungsgemäß sind die, also Überbevölkerungsprobleme haben wir im Allgemeinen in den armen Ländern. Während die reichen Länder oder die noch reichen Länder meistens über demografischen Wandel klagen. Das heißt, es gibt mehr alte Leute und es wachsen weniger nach. Also es könnte ein Indiz sein, dass wenn es überall auf der Welt Wohlstand gibt, dass insgesamt sagen wir mal, es gibt vielleicht andere Vergnügungen, als Kinder zu zeugen auf der Welt. Also dass es wenn alle reich sind oder alle wohlhabend sind, das Bedürfnis, viele Kinder zu haben, gar nicht mehr so groß ist. Das andere Argument, was du genannt hast, jetzt zum Beispiel, wir hätten eine Familie mit oder pro Kind kämen dann ja auch 1.000 Gradido, muss man natürlich dazu sagen, die kommen ja nicht von alleine. Also die Gefahr würde ich sehen, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen wäre. Die bedingungslose Teilhabe heißt ja, dass man das Grundeinkommen dafür bekommt, dass man sich in die Gemeinschaft einbringt. Das heißt also, wenn hier eine Familie ist mit, weiß ich, 7 Kindern als Beispiel, eine 9-köpfige Familie, dann heißt es ja auch, dass sowohl die Eltern als auch die Kinder, wenn die das Grundeinkommen haben wollen, sich in die Gemeinschaft einbringen. Und das ist ja auch okay so. Also das heißt, wenn die alle was tun dafür, dass es der Gemeinschaft gut geht, Gemeinschaft sind wir dann alle wieder, dann macht's ja nichts, wenn es eine große Familie ist. Es gibt aber vielleicht auch Individualisten, also die, weiß ich, die gerne reisen oder so und die sagen ja, gut, die leben, also Singles oder in einer Paarbeziehung, die wollen jetzt gar nicht so viele Kinder haben, die können sich ja frei bewegen. Das heißt, die können, wenn man so will, erstmal überall auf der Welt sich bewegen. Die Frage ist, ob sie überall auf der Welt ihr bedingungsloses Grundeinkommen bekommen. Das liegt dann an den Ländern, ob die das wollen. Also ob wir zum Beispiel als Europäer unbedingt in jedem anderen Land gern gesehen werden, unser bedingungslose Teilhabe, aktives Grundeinkommen zu bekommen. Ansonsten leben wir halt hier. Aber die Interessen sind ja unterschiedlich. Also das heißt, es gibt kein Interesse mehr, nur Kinder wegen Altersvorsorge oder ähnlichen Gründen zu haben. Also Kinder haben die Familien, die gerne Kinder haben oder die Eltern, die gerne viele Kinder haben, die werden viele haben und die, die eher ein individuelleres Leben führen wollen, naja, die machen das dann. Und deshalb glaube ich nicht, dass es also jetzt plötzlich einen riesen Bevölkerungsboom geben wird. Ich glaube eher sogar, dass die Bevölkerung gleich zurückgeht, so ähnlich wie jetzt auch schon in den reicheren Ländern, das einfach, also ich denke, das wird sich wahrscheinlich sogar auf ein gesundes Maß einpegeln, wie eben die Natur nun mal so ist.
Also ich versuche mir halt die Sachen so vorzustellen, und ich hatte mal mitgemacht bei der Aktion Let's Putz Stuttgart.
Wie heißt sie?
Let's Putz Stuttgart.
Let's Putz, okay.
Genau, da war dann die ganze Bevölkerung aufgerufen, sich einen Straßenstrich oder irgendwas rauszusuchen, für den man dann verantwortlich war und den man dann an diesem Tag sauber gemacht hat. Und die Stadt Stuttgart hat dann Anzüge vorbereitet und Säcke, und dann ist man mit seiner Familie sozusagen den Teil der Stadt oder den Teil des Weges entlang gezogen und hat alles aufgehoben, was es da gegeben hat. Und jetzt bei der oberflächlichen Betrachtungsweise würde man sagen, ha, Mensch, tolle Sache. Und wenn man aber auch wiederum den organisatorischen Aufwand beachtet und auch Haftungsfragen beachtet, was ist, wenn sich jemand verletzt, und wie viel Sachen können kleine Kinder aufheben, das könnte ja schneller sein wie ein großer, aber es könnte auch sein, dass es vielleicht auch einfach nicht möglich ist, dass ein kleines Kind als Zweijähriges 50 Stunden zum gemeinen Wohl beitragen kann. So. Also da wäre halt die Frage, kriegt das Kind dann trotzdem 1000 Graditos? Weil wenn ja, dann würde das schon einen Riesenunterschied machen, ob ich jetzt viele Kinder habe, weil ich bräuchte sie dann nicht für die Altersvorsorge später, weil da kriegt ja jedes Kind dann, wenn es erwachsen ist, sein Geld. Aber ich könnte mit dem Geld, was ich jetzt nicht brauche, erstens besser leben, bessere Ausbildung für meine Kinder organisieren, und ich könnte auch Geld verleihen, was ich nicht brauche, was mir dann später als Einkommen im Alter über den Weg wieder reinkommen würde. Hast du da mal Modelle oder irgendwas gemacht?
Ja. Also zunächst mal, wie gesagt, wir haben ein aktives Grundeinkommen, bedingungslose Teilhabe. Ist richtig, also wahrscheinlich wird das zweijährige Kind jetzt nicht in dem Maße beitragen. Also ist auch die Frage, ab wann diese bedingungslose Teilhabe Sinn macht. Also ich würde mal sagen, die könnten im Kindergartenalter anfangen, und die könnten genau mit solchen Aktionen wie Let's Putz Stuttgart oder sowas beginnen, dass man mit den Kindern, also einfach, dass die Kinder damit ja auch schon von Anfang an in die Gemeinschaft reinwachsen, wichtig sind, also dann auch nicht nur putzen, sondern letztendlich damit merken, damit verdienen die ja ihren Lebensunterhalt. Das ist die eine Sache. Okay, jetzt ein Säugling, der ist erstmal da. Andererseits ist es ja so, dass der Säugling braucht ja speziell sehr viel Zuwendung von den Eltern. Das heißt, es gibt ja und auch berechtigte, wie soll ich sagen, Forderungen, auch bei anderen Modellen oder von anderen Leuten, die sagen, man braucht sowas wie eine Mütterrente. Weil die Mutter, die für den Säugling zuständig ist, die hat wesentlich mehr Arbeit als einen 8-Stunden-Tag. Also insofern ist es völlig gerechtfertigt, dass die Mutter in der Zeit, wo sie voll da ist, oder wenn es die Eltern sich teilen, entsprechend das Einkommen bekommen. Außerdem kriegt normalerweise eine Mutter ein Kind auf einmal, wenn es nicht gerade Mehrlinge sind. Also der Normalfall ist, naja gut, dann hat die eben vielleicht 3 Jahre lang ein Kind und hat die Möglichkeit, sich voll um das Kind zu kümmern, ohne gleichzeitig Geld verdienen zu müssen, und hat damit einen entsprechenden Lebensstandard. Also nehmen wir mal an, 2 Eltern, ein Kind, hätten allein die Möglichkeit, 3000 Gradido aktives Grundeinkommen zu bekommen. Sie müssten aber was dafür tun. Das heißt, die Mutter ist wahrscheinlich erster Linie die Mutter fürs Kind zuständig. Damit haben die schon mal die 2000 Gradido. Man kann dann noch überlegen, dass die Mutter noch gleichzeitig eben für ihre 1000 Gradido auch was noch zusätzlich für die Gemeinschaft tut, und der Vater auch. Das heißt, es ist aber immer verbunden, etwas für die Gemeinschaft zu tun. Deshalb ist es entschärft im Gegensatz zu dem bedingungslosen Grundeinkommen, wo ich die Gefahr sehr wohl sehen würde. Also wenn das ohne Gegenleistung wäre, also jeder kriegt seine 1000 Gradido, dann ohne Gegenleistung, ja, dann guckt man, oder sagen wir mal Leute, die entsprechend veranlagt sind, die würden möglicherweise gucken, dass sie viele Kinder haben. Bei einer bedingungslosen Teilhabe, also einem aktiven Grundeinkommen, ist es immer mit einer Leistung für die Gemeinschaft verbunden. Und da glaube ich eigentlich, dass es sich ausgleichen wird. Das heißt eben, einige Leute wollen das. Und auch da denke ich so ähnlich wie mit dem Kommen und Gehen. Also es entspannt sich, weil ich muss nicht wirklich fürs Alter vorsorgen. Nicht? Also wenn ich 1000 Gradido, also im Wert von 1000 Euro habe im Alter, dann weiß ich auf jeden Fall mal als junger Mensch, ich bin versorgt. Das ist schon mal klar. Das heißt, ob ich nun irgendwelche Dinge unternehme, um im Alter mehr zu werden, ist auch wiederum eine Frage von ja individuell unterschiedlich. Nicht? Also von daher, wir haben natürlich noch keine Feldversuche. Also ideal wäre zum Beispiel, oder eine Idee wäre, man hätte die Möglichkeit, eine Insellösung quasi mal als Modellversuch zu machen, um solche Fragen zu klären. Andererseits bin ich mir nicht ganz sicher, das wären ja Langzeitstudien. Das müsste man ja über, weiß ich, zig Jahre machen, um zu sehen, wie entwickelt sich das. Ich weiß nicht unbedingt, ob wir Menschen noch so lange Zeit haben, solche Langzeitstudien zu machen. Ich glaube eher, wir brauchen eine Lösung. Also wenn nicht das Ganze gegen die Wand fahren soll, und da gehört ja nicht nur das Wirtschaftssystem dazu, sondern eben auch Ökologie und so weiter, dann brauchen wir relativ schnell eine Lösung. Also wahrscheinlich wird die Langzeitstudie das sein, was einfach, wir werden es einfach machen und leben. Und wenn solche, also wenn irgendwo Probleme auftauchen, denke ich, sind die wesentlich geringer als die Probleme der jetzigen Zeit, und dann werden wir eben Lösungen erarbeiten. Mit wir meine ich jetzt uns Menschen. Ne?
Es ist ja auch so, wenn ich jetzt das mathematisch so ganz auf die Schnelle überschlage, wenn ich 1000 Gradido habe und ich muss dafür keine Steuern mehr bezahlen, dann sind es aus der Sicht heraus ja schon beinahe 2000. Mhm. Und wenn ich jetzt bedenke, dass in den Kosten der Produkte ja dann auch keine Zinsen mehr drin sind und somit verdeckte Kosten, dann sind wahrscheinlich 1000 Gradido 3000 Euro von der Kaufkraft, oder jedenfalls wird sich's relativ bald darauf einpendeln. Und da kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass die Einstellung zum Geld eine sehr viel gelassenere wird, wie sie jetzt im Augenblick ist. Ich habe noch eine Frage. Die Aufteilung 1000 Gradido, 1000 Gradido, 1000 Gradido, also ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Wie bist du da drauf gekommen? Was steckt da dahinter?
Gut, also ist man als Mathematiker, ist also das größte Ziel, immer so einfach wie möglich zu machen. Das wissen oft die Nicht-Mathematiker nicht, weil die denken, Mathematik ist kompliziert. Aber grundsätzlich, Mathematik versucht, komplexe Dinge zu vereinfachen. Das heißt also, wenn ich eine Aufteilung habe, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, also zu drei gleichen Teilen, wenn es keinen anderen Grund gibt, werde ich erstmal mit der einfachsten Lösung anfangen. Und dann, nur wenn die nicht funktionieren sollte, und dann beginne ich halt durchzurechnen, klappt das. Und nur wenn sie nicht funktionieren sollte, würde ich anfangen, irgendwelche krummen Zahlen zu nehmen. Das ist also jetzt ein Aspekt. Es gibt aber noch mehrere Aspekte. Ein weiterer Aspekt ist, dass als wir immer mehr forschten, auch nach einer ethischen Grundlage für die natürliche Ökonomie des Lebens, die ja Gradido zugrunde legt, ist uns immer mehr eine ethische Grundlage gekommen, die wir das dreifache Wohl nennen. Und zwar, da geht es darum, in jeder Aktion oder jeder Entscheidung sollte nach Möglichkeit, und das ist unser Ziel, das Wohl des Einzelnen, das wären du und ich, gewahrt sein, das Wohl der Gemeinschaft, also Gemeinschaft derjenigen, die hier zusammenleben, das könnte eine Dorfkommune sein oder eben Gemeinschaft gibt es in verschiedenen Größen, das sollte gewahrt sein. Und bis hin zum Staat ist auch Gemeinschaft und das Wohl des großen Ganzen. Da gehört dann die Natur mit dazu. Also diese drei, drei Säulen, das dreifache Wohl, eben die drei Wohle, wenn man so will, die sollten gewahrt sein in jeder wirtschaftlichen Handlung oder auch in jeder anderen Handlung. Und ich sehe jetzt keinen Grund, warum die in unterschiedlicher Gewichtung gehandhabt werden sollten. Nicht? Also es ist genauso wichtig, wenn wir was miteinander machen, dass es uns beiden gut geht. Denn wenn es uns nicht gut geht, naja, dann irgendwann können wir nichts Vernünftiges mehr tun. Dann zehrt es an der Energie und letztendlich am Leben. Eine Gemeinschaft, der muss es auch gut gehen, sonst macht die Gemeinschaft keinen Sinn. Wenn es nur der Gemeinschaft gut geht, würden wir die einzelnen Mitglieder ausbluten. Also das heißt, es muss da ausgewogen sein. Und die Natur ist ja die Lebensgrundlage für uns alle. Wenn wir da an dem Ast sägen, so wie wir es ja jetzt leider tun, weltweit, ja gut, dann ist die Lebensgrundlage in Frage gestellt. Und warum eben zu drei gleichen Teilen? Also weil einfach von der Gewichtung her, ich wüsste jetzt nicht, welcher Teil davon wichtiger wäre, also wer mehr bekommen müsste als der andere. Und das war die Grundannahme. Was danach kommt, ist natürlich Nachrechnen, das heißt also Modelle rechnen. Wie verhält sich das zum Beispiel auch zu jetzigen Verhältnissen? Weil jetzige Verhältnisse ist etwas, wo wir Erfahrung haben. Wir kommen zum Beispiel zu Zahlen, die in einigen Punkten sehr ähnlich sind wie jetzt hier in Deutschland, was ja nach wie vor eines der reichsten Länder der Welt ist pro Kopf. Das heißt also, Deutschland oder Mitteleuropa könnte zum Beispiel als Maßstab für Wohlstand herangezogen werden, sofern es in Einklang mit der Natur ist, also solange der Wohlstand nicht sich gegen die Natur richtet. Und dafür haben wir den Ausgleichs- und Umweltfonds, der dafür sorgt, und das ist auch wieder wichtig, dass wirtschaftliche Anreize nur noch für umweltfreundliche Unternehmungen da sind. Das heißt, es wird ganz von selbst so sein, dass eine Wirtschaft, die gegen die Natur arbeitet, ja, die wird aussterben, allein aus Konkurrenzkampf, weil die anderen werden subventioniert. Und da möchte ich den sehen, der noch gegen die Natur arbeitet, weil dann stehen zwei Regale im Supermarkt zum Beispiel und das umweltfreundliche Produkt ist das, vom Ausgleichs- und Umweltfonds subventioniert wurde, ist dann günstiger und das umweltunfreundliche Produkt ist teurer. Und von daher dürfte sich auch das regeln.
Die Verhältnismäßigkeit oder sagen wir mal der Schwund von 50% pro Jahr, hat der eine mathematische Bewandtnis? Ja. Mhm. Kannst du da was dazu sagen?
Also erstmal die erste Hälfte der Einleitung spare ich mir, nicht? Also die Einfachheit. Haben wir eben schon erklärt. Okay. Es scheint ein urmenschliches Bedürfnis zu teilen zu sein. Und dieses Teilen ist oft 50-50. Ich will nur mal ein Beispiel nennen. In der jetzigen Wirtschaft zum Beispiel, interessanterweise haben wir, wenn man so alle Steuern aufeinander addiert, sind wir irgendwo, kommen wir bei 50% Steuern raus. So. Unterschiedlich jetzt natürlich, der eine, der mehr verdient, zahlt mehr Steuern, aber man sagt also rund 20% Mehrwertsteuer und dann nochmal rund 30% Einkommensteuer oder so, einfach nur mal so groß, es geht um die Größenordnung, geht es nicht um die Stellen hinterm Komma, sind wir so bei 50%. Dann gibt's schöne Geschichten, auch in der Bibel, weiß ich, der Martinsmantel, der heilige Martin, der hat, da war ein armer Mensch, der hat seinen Mantel in der Mitte geteilt und dem Armen die Hälfte gegeben. Also dieses Gefühl, die Hälfte zu geben von seinem Überfluss, scheint irgendwo im Menschen veranlagt zu sein. Es ist eine sehr einfache Zahl. Das heißt also auch, die Hälfte Vergänglichkeit ist halt auch einfach zu rechnen, kommt dazu. Mathematiker sagt eben, leicht rechnen. Denn die Hälfte von 1.000 ist genauso einfach auszurechnen wie die Hälfte von 750. Naja, beinahe, ja. Hätten wir jetzt einen krummen Faktor hier, 47,89, dann wird es schwieriger. Aber Hälfte ist relativ leicht auszurechnen. Also es gibt ganz viele Argumente, die für die Hälfte sprechen. Und ich habe noch kein Argument gefunden, das für eine andere Größe wirklich sprechen würde. Ein weiterer Punkt, von den Zahlen her ist es interessanterweise so, dass durch diesen Kreislauf und von Werden und Vergehen pro Kopf, wenn man jetzt die Zahl nimmt, also 3.000 Euro oder Gradido in dem Fall, 3.000 Gradido pro Person pro Monat. Wenn man das hochrechnet auf ein Land wie Deutschland mit seinen rund 82 Millionen Menschen, kommen wir interessanterweise, wir kriegen ein selbstregulierendes System, weil ja es wird was geschöpft und ab einem bestimmten Punkt vergeht genau die gleiche Menge. Auch wieder leicht auszurechnen. Das sind dann bei 60.000 ungefähr Vermögen pro Person. Wenn man das hochrechnet auf Deutschland, kommt man komischerweise oder interessanterweise auf etwa die gleichen Durchschnittsvermögen in Deutschland. Das heißt also, das durchschnittliche Geldguthaben in Deutschland, was wir jetzt haben, oder besser gesagt, was wir 2007 noch hatten, bevor die Sache losgaloppiert ist, also als es noch relativ stabil war, ist etwa das gleiche Geldvermögen vorhanden, wie wenn wir mit Gradido 3.000 Gradido pro Kopf schöpfen und die Hälfte vergehen lassen. Also das heißt, das passt irgendwie überall rein. Und wir haben Zahlen, die wir kennen, also die, mit denen wir umgehen können. Natürlich, die Verteilung wird ein bisschen anders sein. Es wird auch weiterhin Millionäre geben, klar. Ist ja gar kein Problem, Millionär zu werden, wenn man geschäftlich gut ist. Nur es gibt keine armen Leute mehr. Also von daher ist also diese Hälfte und auch die Dreiteilung, also erstmal sind es archetypische Zahlen irgendwie, die im vorkommen. Und ich habe noch keinen Grund gefunden, krumme Zahlen zu nehmen, also der irgendwie die Sache verbessert hätte, wenn man das jetzt mit krummen Zahlen wenn ich es mit krummen Zahlen durchgerechnet hatte, wurde auf jeden Fall nichts davon besser und dann nimmt man lieber die einfache Sache. Kommt noch ein Punkt dazu, gerade mit der Einfachheit. Ich weiß nicht, ob du das Zitat von dem Henry Ford kennst, also der diese Ford-Autos gebaut hat. Der sagte einmal, zumindest wird ihm das Zitat zugeschrieben: Wenn die Menschen wüssten, wie unser Geldsystem funktioniert, hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh. Nachsatz, der jetzt vielleicht nicht von ihm kommt: Wenn es also so wäre, dann wäre sinnvoll, das Geldsystem so kompliziert zu machen, nach außen hin, dass es die Menschen nicht wissen. Wir wollen aber ein Geldsystem machen, das so einfach ist, dass es Kinder verstehen. Und da ist es halt Kinder leicht zu rechnen mit 2 und 3. Das ist einfach einfacher. Wir wollen, dass Gradido von jedem verstanden wird, denn wir wollen die vielbeschworenen mündigen Bürger, und zwar möglichst schon im Kindesalter, also Menschen, die wissen, wie das Leben funktioniert und die natürlich auch wissen, wie Wirtschaft funktioniert. Wir wollen es nicht künstlich verschleiern. Und je einfacher, umso leichter kann es eigentlich auch jeder verstehen.
Jetzt brennt mir natürlich extrem die Frage, wer vergibt die Aufträge für die Umwelt? Wer bestimmt, was bio- oder umweltfreundlich ist? Wer macht überhaupt das Geld? Werden wir dann noch Staaten haben? Werden wir das in kleinen Gemeinschaften einführen? Wie gestaltet sich Macht? Heute kommt der nach oben, der am gewissenlosesten nach unten treten kann. Und liegt das auch an unserem System, beziehungsweise würde das durch das Gradido-System eine Wendung kriegen?
Ich denke, das muss man oft von zwei Aspekten mindestens sehen. Vielleicht gibt es sogar noch mehr Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass Gradido zunächst ein Wirtschaftsmodell ist, ein Geld- und Wirtschaftsmodell. Und es ist so angelegt, dass es von der Theorie her unabhängig von der Staatsform funktionieren kann. Also ob das Land jetzt eine Diktatur ist, eine Monarchie oder eine Demokratie, ist zunächst für das Wirtschaftsmodell belanglos. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wenn man sich fragt, kriminelle Auswüchse bis hin zu sehr großen Machtanhäufungen. Wir gehen zunächst mal davon aus, dass die Menschen so sind, wie sie sind. Also es kann zwar sein, dass die Menschen oder es wird ja auch prophezeit, dass die Menschen eine gewisse Evolution durchmachen. Aber das soll nicht die Voraussetzung dafür sein, Gradido einzuführen. Wenn es so ist, ist schön. Wenn nicht, müssen wir auf jeden Fall erstmal mit den Menschen umgehen, so wie sie sind. Und da gibt es eben solche und solche. Man kann davon ausgehen, dass nach der Gaußschen Normalverteilungskurve, also ein ganz großer Haufen Normalos da sein wird. Und da gibt es vielleicht die Gutmenschen und da gibt es die Kriminellen. Das sind dann verschwindend kleine. Aber die Gutmenschen können nicht so viel meistens ausrichten, aber die Kriminellen können sehr viel Schaden ausrichten im alten System, weil im alten System die kriminelle Energie gefördert wird. Also im alten System ist ja so, dass je mehr ich raffe an Geld, umso mehr kann ich dann wieder durch Zins und Zinseszins und so weiter, habe ich mehr Macht. Das heißt also, wenn ich einmal den Hebel in meine Richtung gelegt habe, und es geht mit krimineller Energie am einfachsten, sagen wir mal, in unserem alten System, dann spielt mir das System zu. Deshalb haben wir eben auch so viele kriminelle Zustände. Also mit kriminell meine ich durchaus auch Regierungsformen. Nicht? Also ohne jetzt einzelne Namen nennen zu wollen und da irgendwie einen Finger auf eine Person zu zeigen. Bei Gradido ist es so, es wird weiterhin noch diese, weiß ich, 5% Menschen mit krimineller Veranlagung geben. Nur die können nicht mehr so viel Schaden anrichten. Die können also jetzt versuchen, Macht an sich zu reißen, stoßen relativ schnell auf ein Problem. Das erste Problem für diese machtgierigen Menschen ist, dass sie niemanden mehr zwingen können, für sie zu arbeiten. Weil die haben ja ihr Grundeinkommen. Ihr aktives. Nicht? Alle Menschen haben ihr Grundeinkommen. Das heißt, die müssen auf jeden Fall sich anständig benehmen, wenn die wollen, dass andere für sie arbeiten. Sie können auch niemand mehr zwingen, auf seinen Bruder zu schießen, weil wenn ich nicht existenzielle Probleme habe, werde ich nicht auf meine Freunde oder Brüder schießen. Also man kann mich nicht mehr zwingen in irgendwelche, also solche militärischen, also so Söldnerdienste oder sowas. Es wird kaum noch jemand geben, der sich dazu zwingen lässt. Dazu kommt, sie können insofern weniger Schaden einrichten, weil es gibt keine Armut mehr. Das heißt also, selbst wenn die jetzt die Möglichkeit haben, durch geschicktes kaufmännisches Verhalten Millionen auf ihre Mühlen zu lenken, also die hätten dann Millionen oder Milliarden Gradido auf ihrem Konto, also erstmal wird es ja dann weniger. Auf der anderen Seite sagen die anderen, ja, lass die doch, wir haben ja doch unser Grund. Also die können den anderen die Existenz nicht wegnehmen dadurch. Also das heißt, sie können weniger Schaden anrichten. Und dann machen die vielleicht ihr Casino-Spiel mit Gradido, können aber längst nicht den Schaden oder nur einen Bruchteil von dem Schaden anrichten, den sie jetzt im jetzigen System anrichten können und leider ja auch permanent anrichten. Ja, und zu der Frage jetzt, wie die Gradidos geschöpft werden, also wer die Gradidos schöpft oder wer sie ausgibt, da gibt's jetzt mehrere Möglichkeiten. Von der Theorie her muss man sagen, die Gradidos werden ja pro Person geschöpft. Also genau genommen schöpft sie jeder einzelne Mensch selbst. Das heißt, es ist das dezentralste Geldmodell, was man sich vorstellen kann, weil es von jedem einzelnen Menschen ausgeht. Das ist die eine Sache. Die andere Seite ist, wer macht, vollzieht jetzt diesen Schöpfungsvorgang buchhalterisch? Das kann auf kommunaler Ebene sein, also zum Beispiel eine Gemeinde oder Stadt oder so. Durch das Einwohnermeldeamt weiß man, wen gibt's hier, welche Menschen sind da. Und auf der Gemeindeebene hat es auch insofern Sinn, weil ja das aktive Grundeinkommen ja gekoppelt ist an einen Dienst an der Gemeinschaft. Und normalerweise wird ein Dienst an der Gemeinschaft auf lokaler Ebene irgendwo stattfinden, es sei denn, jemand bewegt sich jetzt im Internet oder so, aber viele Sachen bewegen sich auf lokaler Ebene. Das heißt also, eine Gemeinde wäre schon mal ein sehr guter Punkt, diese Gradido zu schöpfen. Es kann rein theoretisch, aber auch auf höherer Ebene sein, also vom System her, also von dem System der natürlichen Ökonomie des Lebens könnte es auch zentral vom Staat, also wenn, das hängt eigentlich von der Staatsform ab, wenn es eine zentralistische Staatsform ist, könnte das auch zentralistisch vom Staat aus gemacht werden. Wobei praktisch, am praktischsten ist es wahrscheinlich auf Gemeindeebene.
Und müsste man dann warten darauf, dass die Gemeinde mal damit anfängt oder der Staat? Oder könnte man auf noch kleinerer Ebene anfangen, sagen wir in einer Lebensgemeinschaft oder in einer, was wäre die kleinste Zelle oder Einheit, die damit anfangen könnte, zu sagen, so, wir schöpfen jetzt Gradidos?
Also das wäre jetzt die Frage auch, was könnte man heute schon machen, oder?
Ja, oder wann geht's los?
Ja, gut, los geht's, los ist es schon gegangen. Also wir bezeichnen Gradido auch als Forschungsprojekt. Es gibt ein Forschungsprojekt Gradido, wo wir das in einem Netzwerk schöpfen. Dieses Netzwerk kann also auch durchaus auch eine Lebensgemeinschaft sein, beziehungsweise Lebensgemeinschaften können sich einklinken in das Netzwerk. Wir haben also schlichtweg einen Computerserver eben stehen, wo jeder sein Gradido-Konto haben kann und wo wir diese Schöpfung machen. Im Moment noch im experimentellen Stadium. Das heißt also als Forschungsprojekt. Das ist auch schon im Gange. Es kann eine Lebensgemeinschaft natürlich genauso sein. Also sagen wir mal, die kleinste Einheit ist der einzelne Mensch. Also theoretisch könnte es sogar so weit sein, dass jeder Mensch eine Gradido-Karte hat, die aufgeladen werden kann, wo er mit der Karte wohin geht, also zu seiner Gemeinschaft geht und seinen Dienst an der Gemeinschaft macht und kriegt dann seine Gradidos draufgeladen. Das wäre theoretisch auch möglich. Also die kleinste Einheit ist der einzelne Mensch. Organisatorisch macht es natürlich Sinn, wenn es eine gewisse größere Einheit ist, angefangen von der Lebensgemeinschaft oder wahrscheinlich auf einer kommunalen Ebene wird es vielleicht am praktischsten sein. Aber gut, das ist möglich.
Wahrscheinlich bist du so tief in der Sache drin, dass du die Grundsätzlichkeit meiner Frage, ich muss es nochmal formulieren, okay. Also wenn ich jetzt auf eure Seite gehe, dann kann ich mich ja dort einloggen und ich kann 100 Gradidos pro Monat anfordern.
Ja.
So. Irgendjemand gehört ja der Computer, der die Gradidos erzeugt. So. Und wir haben ja von 3000 Gradidos gesprochen. Ja. Und da sind es jetzt mal 100. Werden dann da schon für die Öffentlichkeit, für jede 100, 300 in Wirklichkeit geschöpft? Und oder wie funktioniert das? Also wenn ich jetzt eine Gemeinschaft wäre und ich möchte mich jetzt verknüpfen mit der Gradido, mit dem Gradido-Netzwerk, darf dann die Gemeinschaft pro Kopf bloß 100 generieren? Aha. Oder also wie geht es dann praktisch los?
Okay. Gut, also erstmal diese 100, die werden ja bedingungslos momentan, also es ist Teil des Forschungsprojektes. Wir haben gesagt, damit es mal einfach losgeht, kriegt jeder 100 Gradido bedingungslos. Wichtiger als dieses bedingungslose Grundeinkommen von 100 Gradido ist eigentlich ja die bedingungslose Teilhabe, also das aktive Grundeinkommen. Wenn jetzt sich eine Gemeinschaft einklingt oder ja, dann kann diese Gemeinschaft zum Beispiel eine Vertrauensperson oder ein Vertrauensgremium bestimmen, bei dem man dann meldet, ich habe jetzt was für die Gemeinschaft getan, so und so viele Stunden, das und das gemacht. Da sollte es einen entsprechenden Kriterienkatalog geben, der wird auch ausgearbeitet. Also das ist noch innerhalb des Forschungsprojekts noch nicht abgeschlossen, das ist noch Teil des Forschungsprojekts. Das zum Beispiel heißt, bestimmte Dinge für die Gemeinschaft schaffen dann 20 Gradido pro Stunde. Und wenn ich jetzt Teil der Gemeinschaft bin, ich bringe mich ein in die Gemeinschaft und dann gibt's ein Häkchen meinetwegen dran oder ein Okay von dem Vertrauensgremium und dann wird eben Okay gesetzt, also im Computer, im Server, dass dann diese Gradido, 20 Gradido pro Stunde geschöpft werden können. Das können weitaus mehr sein als jetzt 100 natürlich. Also wir haben im Moment, gehen wir davon aus, wenn jemand einen Fulltime-Job für die Gemeinschaft tun würde, also ehrenamtlich nichts weiter tun würde als für die Gemeinschaft arbeiten, dann wäre das ja vielleicht eine 40-Stunden-Woche für die Gemeinschaft, sind 40 Stunden pro Woche, 160 Stunden im Monat. Das wären dann 3200 Gradido. Also sind wir wieder ungefähr bei diesen 3000, die maximal eine Person schöpfen kann. Das ist aber noch ein Übergangsstadium. Das ist also noch nicht voll ausgebaut, jetzt dieses Modell mit 1000 für den Einzelnen, 1000 für den Staat und 1000 für den ausgleichenden Umweltfonds, sondern es ist jetzt noch so ein Übergangsmodell, wo wir, da ja der Staat noch nicht integriert ist, auf Gemeinschaftsebene oder auf Netzwerkebene einfach sagen, bis ungefähr 3000 Gradido pro Kopf kann eine Person schöpfen, indem sie für die Gemeinschaft sich einbringt, also als Fulltime-Job. Und da die meisten ja sich jetzt nicht fulltime-mäßig ehrenamtlich für die Gemeinschaft einsetzen, ist das halt flexibel. Also wenn jemand sich 50 Stunden meinetwegen einbringen würde, dann sind es halt 1000 Gradido.
Wenn jetzt eine Lebensgemeinschaft, die sagen wir mal aus 100 Leuten bestünde und die eine gewisse Autarkie erreicht hat, insofern als sie all das selber herstellen kann, was sie unbedingt braucht, und dann gibt's halt noch ein bisschen Luxusgut oder Fernsehen oder irgendwas, was man von außen einkauft. Also wenn diese Gemeinschaft sagt, wir wollen auf Gradido umstellen, dann wäre doch eigentlich diese Gemeinschaft der Staat und könnte doch dann sagen, wir schöpfen jetzt diese 3000 Gradidos, wovon wir dann der Person die 1000 geben. 1000 nehmen wir für unsere Verwaltung und für die Aufgaben, die wir vergeben möchten, und die weiteren 1000, die nehmen wir, um, was weiß ich, auf unserem Grundstück irgendwelche alten Altlasten zu entfernen, oder wir vergeben das, um irgendwo, was mit unserem Grundstück gar nichts zu tun hat, für eine bessere Welt zu sorgen, beispielsweise. Könnte das eine Gemeinschaft so machen? Und wenn ja, wie würde sie dann vorgehen? Ruft die dir dann an oder sagt die, ich brauche den Bernd Hückstedt nicht, Gradidos kann jeder selber generieren, ich kaufe bei dem nur die Software?
Okay, also was du eben geschildert hast, ist, sagen wir mal, die ideale Insellösung, von der wir also auch schon träumen, also quasi eine Gemeinschaft, die in sich autark ist, also wie du sagst, also wie ein kompletter Staat funktionieren könnte, ein bisschen Außenhandel vielleicht noch treibt. Also wir würden uns sehr freuen, wenn so eine Gemeinschaft oder mehrere Gemeinschaften auf uns zukommen. Weil da kann man es dann wirklich, das ist dann schon sehr nahe an der Vision dran oder an der Zielversion, wo man sagt, ein Staat macht das. Wie würde das funktionieren? Also erstmal muss ich sagen, ihr braucht, also die Gemeinschaft braucht eigentlich die Software nicht einmal zu kaufen. Die ist Open Source, kann man runterladen. Also könnt ihr die auf einen eigenen Server setzen. Wir haben ganz bewusst uns entschieden, diese Software Open Source zu machen. Also theoretisch bräuchten die mich nicht zu fragen. Das ist einfach wichtig. Das ist auch ist eine Lebensversicherung für mich irgendwo, nicht? Also weil es ist nicht von meiner Person abhängig. Natürlich bieten wir Dienste an, um die Sache zu unterstützen, aber grundsätzlich könnte eine Gemeinschaft schlichtweg die Software runterladen und anfangen. Wahrscheinlich werden sie dann Beratung haben wollen oder so, und das ist dann auch völlig in Ordnung. Diese Gemeinschaft kann sich also selber quasi die Software auf dem Server laden, kann erstmal vielleicht, macht vielleicht sogar Sinn, erstmal innerhalb der Gemeinschaft, also quasi als geschlossenes System beginnen, um Erfahrung zu sammeln. Die Software ist so ausgelegt, also sie ist vorbereitet dafür, dass sie auch dezentral arbeiten kann, sodass also meinetwegen, wenn das jetzt mehrere Gemeinschaften tun, und die Software muss noch ein bisschen weiterentwickelt werden, ist also schon vorbereitet, Was ja bei Open Source ist, ist ja prima. Da können ja dann auch wieder Leute weiterentwickeln. Ist ja alles offen. Die ist so weit vorbereitet, dass dann verschiedene Gemeinschaften jede ihren Gradido-Server betreibt und dass die dann miteinander kommunizieren können. Also dass zum Beispiel dann das Konto der Gemeinschaft XY Gradidos schicken kann zu der Gemeinschaft AB und so weiter. Und dass die untereinander miteinander in Austausch treten können, sodass daraus ein dezentrales Netzwerk, ein komplett dezentrales Netzwerk entstehen kann. Die Gemeinschaften müssen nur miteinander Vereinbarungen treffen, also müssen zum Beispiel sich darauf einigen, welche gemeinschaftlichen Leistungen werden anerkannt zum Schöpfen. Das wäre eine gemeinsame Grundlage. Die kann auch eben jetzt auch ein Einzelner nicht entscheiden. Das kann im Prinzip nur eine Gruppe von Gemeinschaften, das muss demokratisch in irgendeiner Form entwickelt werden. Arbeiten wir natürlich auch in der Gradido-Akademie dran, aber wie gesagt, es geht immer nur mit den Menschen, die es dann auch tun wollen. Wenn sich diese Gemeinschaften auf einen, sagen wir mal, Leistungskatalog einigen, das heißt also, welche Leistungen, die für die Gemeinschaft gemacht werden, sind berechtigt, Gradidos zu schöpfen, dann haben die alle die gleichen Gesetze, nicht? Dann haben die quasi die gleichen Spielregeln und dann können die auch miteinander in Austausch treten, weil man weiß, wenn ich meinetwegen in einer Gemeinschaft jetzt, ein Biotop aufbaue, dann ist es von allen anderen Gemeinschaften auch anerkannt als Leistung für die Gemeinschaft. Und das Schöne ist, man wird dann merken, im Gegensatz zum jetzigen System, je mehr die Leute für die Gemeinschaft tun, umso reicher wird die Gemeinschaft, sowohl natürlich an Realwerten als auch an der Menge der Gradidos, die in Umlauf sind. Weil ja durch die Leistung an die Gemeinschaft kommen ja die Gradidos in Umlauf. Das ist also genau umgedreht. In der jetzigen Zeit ist es oft so, man hat das Gefühl, es müsste was für die Gemeinschaft getan werden, aber es ist kein Geld da. Jetzt bei Gradido ist es so, man stellt fest, wir wollen was für die Gemeinschaft tun, wir tun was für die Gemeinschaft, dadurch kommen Gradidos in Umlauf, damit wird die gesamte Gemeinschaft reicher oder eben auch eine Verbindung, also quasi ein Netzwerk aus verschiedenen Gemeinschaften. Das wäre so der Weg.
Und damit die Gemeinschaften voneinander wissen, dass es sie überhaupt gibt, wäre es jetzt anzuraten, dass sie sich bei dir melden? Oder gibt es irgendeine Art Austauschplatz, wo man schon nachgucken kann, ob es vielleicht irgendwelche Gemeinschaften gibt oder irgendwelche Leute?
Die können natürlich, also es gibt ja einmal die Netzwerkplattform gradido.net. Da kann erstmal jede Person ein Gradido-Konto anlegen. Und verbunden mit dem Gradido-Konto ist auch immer eine kleine Internetseite und ein Marktplatz und so weiter. Also so kann man das eine Möglichkeit zu kommunizieren. Wir wollen aber die Leute nicht an uns jetzt festbinden, also soll nicht zwingend sein. Die Leute können zum Beispiel auch eine Facebook-Gruppe gründen. Also es gibt auch eine Facebook-Fanpage, glaube ich, Gradido und so weiter. Was ich damit meine ist, oder jedem beliebigen Forum, kann das gemacht werden. Wir bieten also die Dienste an und auf der Seite gradido.net. Es kann aber auch selbstständig, unabhängig von uns gemacht werden, einfach damit so die Freiheit gewahrt ist.
Dann habe ich noch die Frage, wir haben ja jetzt den Stand, wie er ist auf der Welt und eine bestimmte Ressourcenverteilung auf der Welt.
Ja.
Wie würde denn da dann die Welt danach aussehen? Mhm. Oder wie würde man denn damit umgehen im Hinblick auf eine Gradido-Welt?
Mhm. Okay, also wenn ich es richtig verstehe, also wir hätten Gradido eingeführt in einer Zukunft. Und wie geht man dann mit Ressourcen um? Habe ich es richtig verstanden?
Ja, also heute habe ich ein Haus oder ich habe eine Goldmine oder ich habe irgendwelche einen Wald, der gehört mir. Und was erwartet mich, wenn ich jetzt zum Beispiel zu einer Gradido-Welt Ja oder Nein sagen soll? Was wäre das eine Szenario, was ist das andere Szenario?
Also, zum einen müssen solche Sachen natürlich gestaltet werden vom Gesetzgeber. Zum anderen ist jetzt vom systemischer Sicht her zu sehen, dass wenn das Geld, also der Gradido an Wert oder verliert, die Hälfte im Jahr, dass wir zu einem Zustand kommen, dass eigentlich kein vernünftiger Mensch mehr Land oder solche Dinge verkaufen wird. Also einfach logisch, also wenn ich jetzt...
Also der Gradido wird nicht weniger wert, sondern er verringert sich in seiner Anzahl. Aus meine 1000 Gradidos werden 500
exakt,
Gradidos.
Okay. Exakt, ja. Mhm. Das heißt also, wenn ich jetzt, ich würde jetzt ein Stück Land verkaufen, meinetwegen für 100.000 Gradido, an dich, ja, und nach einem Jahr hast du das Land und ich habe nur noch 50.000 Gradido, das wäre wahrscheinlich nicht so ein besonders gutes Geschäft für mich. Das heißt, aller Wahrscheinlichkeit nach werden solche Ressourcen wie Landbesitz nicht mehr verkauft werden, sondern mal ganz unabhängig davon, wer jetzt momentan der Besitzer ist, derjenige, der sie jetzt besitzt, will sie ja nutzen, dann wird er also eher geneigt sein, die zu verpachten. Das heißt also, wenn ich jetzt einen Landbesitz habe und du möchtest dieses Land nutzen, dann werden wir uns eher über ein Pachtverhältnis unterhalten. Das Gleiche gilt auch für andere Gegenstände. Das wird auch bei Autos oder Ähnlichem so sein. Es macht mehr Sinn, dann Gegenstände, die wertbeständiger sind, also die nicht die Hälfte ihres Wertes im Laufe eines Jahres verlieren, macht eher Sinn zu vermieten oder zu verpachten. Das hat einen Wert, also eine Auswirkung auf die Nachhaltigkeit. Ich meine zum Beispiel eine Firma, wenn eine Autofirma Autos nicht mehr verkauft, sondern vermietet, ist diese Autofirma interessiert daran, dass die Autos möglichst lange halten. Okay. Ja? Im Gegensatz, wenn sie es verkauft, will sie natürlich, dass die in einem Zeitrahmen, der noch einigermaßen anständig ist, so dass es nicht auffällt, so kaputt gehen. Nicht? Und so werden ja die Autos auch gebaut. Also man könnte ja Autos bauen, die 100 Jahre alt werden, aber man baut sie eben dass sie so, dass die Leute gerade nicht Aua schreien, so nach und nach kaputt gehen. Nicht? So ein, eben ein paar Jahre. Das heißt also, die Tatsache, dass Gegenstände, vor allem eben Wertgegenstände, nicht mehr verkauft, sondern vermietet werden, bedeutet, dass von Hause aus schon die nachhaltiger hergestellt werden, weil eben die Firmen, die sie herstellen und auch gleichzeitig vermieten, interessiert sind, dass sie möglichst lange halten. Damit kommen wir allein schon von daher mehr in Richtung eine nachhaltige Welt. Bei Landbesitz kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu. Da ist auch wieder der Gesetzgeber gefragt. Wenn jetzt jemand Landbesitz hat, macht es Sinn, wir wollen ja die Erde auch wieder in Ordnung bringen, dass Landbesitz grundsätzlich mit einer strengen Umweltauflage belegt wird. Das heißt, wenn jemand Landbesitz hat, dann ist er verpflichtet, das Land in Einklang mit der Natur zu erhalten, respektive auch wieder zurückzuführen, wenn er zum Beispiel Regenwald abgeholzt hat oder sowas. Das kann dazu führen, dass der eine, meinetwegen Häuslesbesitzer, einen Biogarten anlegt und sein Dach begrünt und damit seine Lebensqualität erhöht. Es kann aber sein, dass der Großgrundbesitzer, der jetzt hier oder der es noch nicht mal besessen hat, der jetzt den Regenwald abgeholzt hat, ein Problem kriegt, weil das kriegt er so schnell nicht wieder hin. Und wenn er es nicht wieder hinkriegt, dann hat er das Recht, es an die Gemeinschaft zu geben. Das heißt, überall da, wo das Land genutzt wird, im Einklang mit der Natur, wird es weiterhin sinnvoll genutzt werden können. Überall da, wo es zum Schaden der Natur und damit auch der ganzen Menschheit genutzt wurde, werden die Bedingungen so hart sein, dass man eher motiviert ist, an die Gemeinschaft zu geben. Es geht uns nicht darum, jetzt ein Schuldszenario zu konstruieren, zu sagen, also du hast jetzt hier die Erde kaputt gemacht. Also es geht uns um Zukunft aufzubauen und nicht um Vergangenheit zu bestrafen. Aber Das bedeutet, wenn einer nicht in der Lage ist, sein Land in Einklang mit der Natur zu erhalten, dann muss er es eben abgeben. Oder die Auflagen werden dann so hoch, dass es sich nicht mehr lohnt, dass also auch nicht mehr als Wertanlage lohnt, sondern dass es dann wirtschaftlich sinnvoller ist, es an die Gemeinschaft abzugeben.
Bernd, du hast vorhin gesagt, dass die Autos oder Produkte dann nachhaltiger werden, ja, weil es ja gar keinen Sinn mehr macht, so schnelle Zyklen unsere Produkte zu unterwerfen. Aber würden das dann nicht unsere technologische Weiterentwicklung total abbremsen?
Im Gegenteil. Also einmal gibt es ja auch zu forschen in Richtung Nachhaltigkeit. Also momentan wird ja ganz viel auch entforscht und entwickelt entgegen der Nachhaltigkeit. Das Stichwort geplante Obsoleszenz ist vielleicht bekannt. Das heißt, es wird teilweise wirklich die Vergänglichkeit in die Produkte, also das Kaputtgehen beim Computerdrucker oder so, wird ja eingebaut, dass der möglichst nicht länger hält, als die Garantiezeit dauert. Und jetzt wird so sein, dass genügend Forschungsanreize sind, die Sachen langlebig zu machen. Zum Beispiel ein Auto, was nicht rostet. Als Beispiel, da muss man ja vielleicht auch forschen, um das zu machen. Und also von daher gibt es genügend zu forschen. Und es gibt natürlich auch genügend zu forschen in Richtung, wie können wir der Natur wieder helfen, sich möglichst schnell zu regenerieren. Auch da gibt es also Forschungsbedarf ist ohne Ende vorhanden. Nur dass die Anreize immer in Einklang mit der Natur sind, weil wenn sie nicht in Einklang mit der Natur sind, dann werden sie wirtschaftlich nicht mehr gefördert werden.
So, einerseits könnte man jetzt die Sorge haben, dann werden wichtige technologische Fortschritte, die zu geringeren Unfallfolgen beim Autofahren führen, das wird dann ewig lang dauern, bis es sich dann wieder lohnt, ein neues Auto herzustellen, das dann so und so viele Airbags oder so hat. Könnte aber auch eventuell dazu führen, dass die Autos von vornherein so anders gebaut werden, dass man im Nachhinein neue wirtschaftliche Entwicklungen eben auch in ein gebrauchtes Auto einbaut.
Genau, oder? Genau. Also da ist ja jetzt schon, wenn wir gerade bei den Autos bleiben, ja schon eine Entwicklung im Gange. Es kommt immer mehr Elektronik ins Auto. Elektronik ist Software. Das heißt, also zum Beispiel Autos sicherer machen. Die Autos werden ja nicht unbedingt durch Airbags sicherer, sondern die beste Sicherheit ist, wenn gar kein Unfall erst passiert, also wenn Unfall vermieden wird. Und das ist eine Frage von Software. Da wird schon dran gearbeitet, dass also, weiß ich, eben die Autos sich selber steuern oder wie auch immer und damit automatisch Abstand halten. Und das ist alles Software. Und Software kann ja die alte Hardware benutzen. Das heißt also, man kann das Auto benutzen, macht einfach nur eine neue Software rein und bleibt nachhaltig.
Ja. Bernd, ich danke dir herzlich für das Interview. Ich möchte es nur jetzt nicht versäumen, noch dich zu bitten, dass du die Zuschauer darüber informierst, wohin können sie sich wenden. Wir werden die Seiten noch einblenden, aber ich bitte dich, dass du noch ein paar Worte darüber sagst, was jetzt die ersten Schritte wären für die Leute, die mehr darüber wissen möchten.
Ja, also unsere Internetseite ist gradido.net mit oder ohne www, wie man es gerne lieber hat. Auf gradido.net kann man sich registrieren zunächst mal. Ganz einfach, es ist kostenlos, sein Gradido-Konto registrieren, hat einen Marktplatz, hat eine kleine Internetseite dann und kann einfach loslegen. Damit ist man auch automatisch natürlich in Kontakt mit anderen Gradido-Teilnehmern, natürlich auch mit uns in Kontakt. Es gibt, wer darüber hinaus gehen will, die Möglichkeit, Mitglied der Gradido Akademie zu werden, also intensiver in dem Forschungsprojekt teilzunehmen. Wir bieten eine Ausbildung zum Gradido Botschafter an, die sehr interessant ist, weil wir da wirklich, also als Botschafter, wir brauchen einfach Leute, die Gradido in die Welt bringen. Und ich denke, wir haben da ein sehr interessantes Modell auch erarbeitet, wo die Leute wirklich sich einbringen können und gleichzeitig auch für ihr persönliches Leben so viel profitieren können, dass sie ihren eigenen Lebenstraum entdecken und leben können und gleichzeitig Gradido in die Welt bringen können. Also es gibt von null quasi einfach nur mal schnuppern, indem man dem Netzwerk beitritt und mal ausprobiert, ohne jegliches Risiko, bis hin zu einem, ja, bis nahezu zu einem Fulltime-Job, Möglichkeiten, in die man aber hineinwachsen kann, wie man halt lustig ist. Und es beginnt immer bei gradido.net.
Bernd, vielen herzlichen Dank.
Ich danke auch.
Hier war Cornelius Butz von Next Culture News. Bis zum nächsten Mal.